Moin auch von meiner Seite. Moin. Ich wollte mal ganz kurz sagen, also Georg und ich, wir haben uns nicht abgesprochen in dem, was er heute Morgen gesagt hat, wo es um Glauben ging, wo es um das ging, wo wir Jesus nicht gesehen haben, aber trotzdem glauben, dass es ihm gibt. Es sollte bei meiner Predigt auch um Sehen gehen, um den Glauben gehen und um die Liebe gehen. Sieh den Glauben und die Liebe. Es passt vielleicht nicht ganz mit diesem Text, den ich gefunden habe, aber wenn wir jetzt uns den anschauen, dann werden wir einige Parallelen oder einiges rausnehmen können, wo Liebe und wo Glaube mit drin steckt. Ich wollte uns gerne einen Text vorlesen, und zwar aus 2. Könige 6, Vers 8. Der ist ein bisschen länger, der geht bis 23. Aber damit wir die Sache verstehen, damit wir halt alles zusammenkriegen, würde ich uns gerne den Text vorlesen und sozusagen einige Parallelen und einige Dinge übermitteln, die uns weiterhelfen könnten in unserem Leben, in unserem Glaubensleben und in der Liebe. 2. Könige 6, ab 8. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach: Wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an dem Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und von dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber, und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel. Auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Er sprach: So geht hin und seht, wo er ist, damit ich ihn hinsende und ihm holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen: Siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach: Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Und seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Das ist ein Abschnitt, eine Geschichte, die wir uns natürlich als Geschichte jetzt lesen dürfen oder können, die vielleicht so in einem Film sein könnten. Also es könnte ein Krimi sein. Da geht es halt um Könige, es geht um Soldaten, es geht sozusagen um Intrigen, die geführt werden. Und es hat irgendwas von einem, wie gesagt, das Zeug zu einem Film. Und wenn wir das lesen oder schon mal gehört haben, ist es immer wieder beeindruckend, wie diese Geschichte oder dieser Abschnitt, diese Begebenheit, die uns hier erzählt wird aus der Bibel, wie Gott darin wirkt. Wie Gott mit Elisa, dem Propheten, eine Situation meistert, in dem das Nordreich Israel angegriffen wird und wie auf einer bestimmten Art und Weise der Frieden hergestellt wird. Oder Waffenruhe, würde man eher sagen. Der König von Aram, also aus Syrien, der führte Krieg mit Israel und er beriet sich mit seinen Obersten, mit seinen Generälen und Anführern, wie man am besten das Land Israel, also das Nordreich, angreifen könnte. Und vielleicht haben wir einige Bilder im Kopf, wie es vielleicht aussieht in Israel, wie es ungefähr aussehen könnte in einer Schlucht oder an Orten, wo die damals auf Pferden und auf ihren Eseln unterwegs waren und wo sie halt durch einen Gebirgszug gegangen sind, der eventuell schwer oder leicht zu verteidigen war und wo man eine gewisse Strategie anwenden konnte. Und nun saßen die obersten Generäle mit diesem König zusammen und haben darüber beraten, also wie man am besten in dieses Land eindringen könnte. Sie tauschten sich aus, sie haben Strategien entwickelt und es wird jemanden weitergegeben. Die Informationen, diese Geheimen, die unter Top Secret waren, die wurden weitergegeben. Gott war derjenige, der das mitbekommen hat, der alles weiß und wusste. Und er gibt es weiter an Elisa. Diese Vorteile, die Elisa hatte, oder die Informationen, die Elisa bekam, er bekam ja mit von Gott, wo sie stehen würden, das Heer der Syrer und Aramäer, war zum Vorteil von Israel. Sie bekam mit, wo der König der Israeliten bekam mit durch Elisa, da und da werden sich die einzelnen Gruppen oder Truppen sammeln an diesen wichtigen Punkten. Und König, pass auf, sieh dich vor, versuch das jetzt so zu organisieren, dass das Heer oder die Gruppen da nicht einfallen können, dass sie nicht da hinkommen können. Und versuch sozusagen dagegen zu arbeiten. Das sind jetzt deine Vorteile, nutze sie aus. In der heutigen Zeit würde man vielleicht sagen, wir haben Techniken, die sehr weiterentwickelt sind, die sehr interessant sind, wo wir sehen, heutzutage ist nichts mehr, man würde den Zufall überlassen. Aber damals war das eine Situation, wo die Menschen Angst hatten. Der König von Syrien, er hatte auf einmal Angst und merkte auf einmal, aha, jetzt ist das passiert, ich habe meine Truppen dahin geschickt, aber da war schon jemand. Da waren die Israeliten. Ich habe es mit einer anderen Taktik versucht, da ist auch schon wieder jemand. Dann lass es mal anders versuchen. Und wieder waren halt da die Soldaten der Israeliten und haben halt das verhindert, dass dieser gegnerische Heer, der Aramäer, in ihr Land kam. Und nun machte sich der König Gedanken. Und das Herz des Königs Aram wurde voll Unmut darüber und er sprach zu seinen Obersten: Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel hält? Der Unmut oder das, was wir als Unmut bezeichnen, das ist eine Situation, in dem eine Enttäuschung, die Unzufriedenheit oder man ist verstimmt. Und dieser König, der wurde, ich würde mal sagen, launisch, weil er merkte, irgendwas stimmt hier nicht. Sind meine eigenen Reihen, gibt es da irgendwelche Spione? Gibt es da noch irgendwelche Menschen oder Maulwürfe, die das weitergeben, was ich jetzt hier bespreche mit meinen Generälen? Und er machte sich Gedanken. So rief er seine Obersten zusammen und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel hält? Also wer von euch, von den Unseren, gibt diese Information weiter? Dieser König, er lässt Gott außen vor und er meint, es ist eine menschliche Art und Weise, wie jetzt dieser Krieg oder diese Situation gehandhabt wird. Obwohl Elisa einen König über sich hatte, der auch nicht die Anweisung Gottes tat, war trotzdem Elisa ein gottesfürchtiger Mann und er gab diese Information weiter an seinen König. Ein Mann, der gläubig war, der das tat, was die Obrigkeit von ihm verlangte. Gott hatte es ihm auferlegt, dass er halt die Information weitergegeben hatte und er hat sie ausgeführt. Und man sagte ihm, also dem König von Aram, dass es jemanden gebe. Dieser Spion, der wird entlarvt. Es ist Elisa. Es scheint, als ob dieser Elisa bei den Aramäern in Syrien, dass er wahrscheinlich wie ein Zauberer rüberkam. Also wenn wir die Bibel lesen und einige Kapitel davor auch die Geschichte oder den Abschnitt von Nahemann lesen, wie dieser aramäische Hauptmann, Feldhauptmann, er kam nach Israel und ließ sich von Elisa sozusagen heilen in dem Fluss. Er sollte sich siebenmal untertauchen. Und das haben zu 100% seine Soldaten, seine Untergebenen mitbekommen. Also gibt es irgendjemanden in Israel, der irgendwas tut, was nicht dem Standard entspricht? Er ist anders. Elisa war einer, der gegen Moab sozusagen auch Krieg geführt hatte, wo er mit dran beteiligt war, wo er auch mit dem König gesprochen hatte. Und Elisa hatte sich einen Namen gemacht. Und Elisa war derjenige, der dem König, den aramäischen König, sozusagen mit seinem Ohr ins Schlafzimmer alles abgehört hatte. Und der König wollte es wissen und ihm wurde gesagt, wer es war. Und er möchte ihn gern holen. Er möchte, dass das aufhört, dass die Provokation, wollen wir mal sagen, dass es endlich mal ein Ende hat. Und nun spricht er, so geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Nun begann, wie gesagt, die andere Seite, ihre Spione auszuschicken und sie haben herausgefunden, es ist Elisa. Und er ist in Dothan. Und da müssen wir den holen. Dieser Mann, der mit seinem Knecht unterwegs war, er war so wichtig. Er war so wichtig, dass er die ganzen Abläufe, die ganzen strategischen Überlegungen dieses Königs mit seinen Generäle einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Und er sollte jetzt geholt werden. Und er lässt hinsenden Soldaten mit Wagen, mit Pferden. Und damals war das halt so, also mit Wagen und Pferden, das ist heute, ich will mal sagen, das sind halt die Panzer. Und es war halt damals die besten oder die größte oder die stärkste Macht, die eigentlich einen König aussenden konnte, um Krieg zu führen oder halt um irgendwas zu bewirken. Und er lässt hingehen und lässt Elisa suchen und möchte ihn gerne gefangen nehmen. Und so geht dieses Heer rüber. Es kommt wirklich zu dieser Stadt, Dothan. Dothan befindet sich halt in der Nähe von Sichem und man muss sich ein bisschen vorstellen, das ist ein bisschen im Tal gelegen. Also außenrum sind Hügel und Berge. Es sind halt nicht Berge oder Hügel halt Gras bewachsen, sondern es sind eher doch steinige. Und man hat halt natürlich auch ein gutes Ziel, also wenn die Stadt unten liegt, also von oben runter. Also sie saßen auf jeden Fall in der Falle. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben sie sich in Frieden, in Sicherheit gewiegt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Und da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr! Was sollen wir nur tun? Müssen wir uns vorstellen, vielleicht, um das auf unsere Situation zu übertragen, wir kommen morgens raus mit einem Kaffee in der Hand und sehen, da stehen Soldaten um uns rum. Der Diener von Elisa, es könnte Gehazi gewesen sein, der kommt morgens raus und sieht, dass die ganze Stadt umlagert war, dass sie umstellt waren und dass es in der Nacht passiert war, von heute auf morgen. Sie waren einfach umzingelt, es gab kein Entrinnen. Sie saßen in der Falle, also wie gesagt, von oben rum standen sie, unten runter die Stadt. Sie waren in der Stadt und es gab kein Entrinnen. Eine Pattsituation. Es gab keinen Ausweg, gar nichts. Und ich wollte das gerne auf uns übertragen. Ich wollte uns mit reinnehmen in die Geschichte, beziehungsweise wollte uns mal, dass wir uns reflektieren und mal selber darüber nachdenken, wie es in gewissen Situationen auch geht. Wie wir in gewissen Situationen von heute auf morgen auch vor einer Sache gestellt werden, wo wir nicht weiter wissen. Wo wir uns fragen, ja, was soll jetzt passieren? Wo wir von heute auf morgen ins Bett gehen, wir stehen auf und wir haben vielleicht ein Problem, ob es die Schulter ist, ob es der Rücken ist. Ob es irgendjemand ist, der vielleicht an diesem Tag oder an diesem Morgen einen Unfall hatte, das wir morgens mitbekommen. Wir stehen auf, wir machen unser Handy an und es gibt Nachrichten, die uns nicht begeistern, die uns wieder runterziehen. Wir hatten einen Nachbar, der war auswärts auf Montage und ihm geht's gut und er hatte über Nacht seine Frau verloren. Sie ist eingeschlafen, sie bekam es mit dem Herzen und sie ist morgens nicht aufgestanden. Und er hat gegen Gott gewettert. Warum? Warum muss das sein? Ich will meine Rente genießen mit meiner Frau. Wir stehen auf und unsere Pläne werden durcheinander gebracht. Wir haben uns viele Sachen vorgenommen, aber sie werden ja, von einem Schlag auf einen Schlag komplett durcheinander gebracht. Letztes Jahr, wo es ein bisschen kalt war, dann wurde in meiner Firma auch viele Pläne gemacht, was noch alles zu machen hatten gegen Ende des Jahres. Er staut sich immer so an, gegen Ende des Jahres muss noch schnell abgearbeitet werden. Und ich meine, lass uns ein bisschen ruhiger machen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt hasten. Es können viele Dinge in der Zwischenzeit noch passieren. Und so kam es auch. Da kam der Winter, es wurde minus 10. Wir saßen 2 Wochen zu Hause. Die Pläne waren alle durcheinander. Man weiß nicht, was passiert. Man steht auf und die ganze Welt hat sich geändert. Wenn wir uns zurückerinnern an Begebenheiten in der Welt, wenn wir an New York denken, die 2 Türme, von heute auf morgen war die Welt anders. Es ändert sich. Und der Diener, der spricht zu seinem Herr: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Was war die Reaktion von ihm? Er, der mit Elisa gegangen ist, der diese ganzen Wunder gesehen hatte, der wusste, wer eigentlich auf welcher Seite er stand, der macht sich jetzt Gedanken. War das Verzweiflung? War das Furcht? Hat er an den Glauben gezweifelt? Hat er sich die ganzen Fragezeichen, die in seinem Kopf waren, hat er sich die gestellt, ohne die Sicht, ohne den Blick auf Gott? Und was tun wir, wenn wir in Situationen kommen, wo wir, ich will mal sagen, in eine Zeit kommen, wo es uns nicht gut geht, wo wir Probleme haben, wie gesagt, wo unsere Welt von heute auf morgen anders ist? Geraten wir in Panik? Wem machen wir die Vorwürfe? Vorwürfe oder man versucht das, die Verantwortung von sich zu schieben. Manche hadern mit Gott und man versucht sich selber irgendwie aus dieser Sache rauszuwinden. Und wahrscheinlich hat sie den dann auch so gedacht oder so angenommen, ja, was sollen wir jetzt tun? Wir sind verloren. Wir haben jetzt keine Möglichkeit. Alle stehen drum zu, wir sind in der Mitte, jetzt ist vorbei. Und Elisa spricht aber dieses Wort oder diese drei Wörter, die für uns eigentlich so prägend und prägnant sind. Fürchte dich nicht. Also dieses Wort, fürchte dich nicht, das hat Gott schon so oft gesagt. Das hat er so oft zu dem Volk Israel gesagt. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht, du mein Knecht Jakob. Denn ich bin bei dir. Ich will dir mit allen Völkern ein Ende machen, unter die ich dich verstoßen habe. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen. Jeremia 38, 28. Gott sagt, fürchte dich nicht. Er hat das zu den Israeliten, zu den Juden gesagt. Er sagt das auch zu uns als Gemeinde. Wir kleine Herde, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat Gott, der so groß ist, er hat Gefallen daran, dass er uns das Reich gibt. Wir werden irgendwann regieren. Wir stehen über die Engel und wir werden irgendwann regieren. Aber wir sollen uns nicht fürchten. Und das ist auch unser Problem, mit dem wir so oft zu kämpfen haben. Wir fürchten uns. Ich hatte ein Gespräch mit einem jungen Mann, der sagte, ich habe so Angst, wenn ich unten den Schalter drücke und es wird dunkel und ich muss die Treppen hoch, dann habe ich Angst. Dann laufe ich. Dann laufe ich, weil ich meine, die ganze Zeit hinter mir steht jemand. Also er hat Angst im Dunkeln. Er hat Angst im Dunkeln. Er meint, dass irgendjemand da ist, der ihn verfolgt. Ich will nicht sagen, dass wir als Erwachsene immer furchtlos durchs Leben laufen, aber wenn Gott uns sagt, fürchte dich nicht, dann sollen wir uns wirklich gar nicht fürchten. Es ist zwar schnell gesagt, aber wenn wir das große Ganze sehen, sollten wir uns nicht fürchten. Wir sollten uns nicht vor dem Tod fürchten. Wir sollten uns nicht vor den Nächsten fürchten, vor den Menschen. Wir sollten uns auch nicht vor dem Teufel fürchten. Wir sollten uns natürlich in Acht nehmen vor dem Teufel, aber wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Wir stehen auf der Seite Gottes. Und Gott, der immer wieder sagt, fürchte dich nicht, der hat alles in seiner Hand. Genauso wie auch hier, in diesem Abschnitt, in dieser Begebenheit, Gott hat alles in seiner Hand. Elisa weiß das. Er sagt, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Elisa spricht den Mut und sagt, es sind doch viel mehr für uns als dieser. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und Elisa tut das Richtige. Er betet in diesem Moment. Gehasi hatte vielleicht nicht den Glauben, in diesem Moment den festen, überzeugten, standhaften, wahren Glauben. Aber Elisa tut das einzige Gute, er betet für ihn. Und da reagiert Gott. Und Gott lässt sich bitten. Also Gott ist nicht ein Gott aus Stein und Eisen, sondern Gott lässt sich bitten. Ein Gott, der uns liebt. Ein Gott, der das Gute für uns möchte. Wenn wir das mit anderen Göttern vergleichen, den Gott, den wir haben, vielleicht mit Allah. Allah möchte oder Allah ist so, dass er unannahbar ist. Also ein Gott, der ist so weit entfernt, Millionen von Lichtjahre. Wir kommen nie an Allah ran, niemals. Er ist so groß und allmächtig, so weit entfernt, dass wir nie diese Beziehung zu diesem Gott haben werden. Aber einen Gott zu haben, den wir bitten, zu dem wir beten und der reagiert, das ist doch was anderes. Elisa betet und dieser Gott, dieser allmächtige Gott, der alles sieht, alles in seiner Hand hält, der reagiert und er öffnet einfach diesen Knecht die Augen. Und Gehasi, beziehungsweise dieser Knecht, er sieht, was um ihn herum passiert, was da wirklich ist. Und wo ist sein Glaube geblieben? Wenn uns bewusst ist, dass wir in einer irdischen, in einer gefallenen Welt leben, in einer materiellen Welt, müssen wir auch annehmen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Und diese unsichtbare Welt, die wird jetzt vor Gehasi, also vor dem Dienern, geöffnet und er erkennt, dass diese viel mehr sind als die Soldaten um ihn herum. Also diese feurigen Rosse und die Wagen, die schwirren überall darum. Feurige Rosse und Wagen. Das kommt uns auch bekannt vor. Elisa, der eigentlich nicht von sich aus dieser Mensch war, der den Anteil hatte an die Segnungen, er hatte sie von seinem Mentor. Er hatte sie von Elia. Und Elisa, er war mit Elia unterwegs. Und wenn wir die Geschichte oder halt die Begebenheit davor in einigen Kapiteln lesen, wie Elia in den Himmel gefahren ist, da können wir auch so ein bisschen nachvollziehen, dass diese ganze Welt, in der wir uns bewegen, wir nicht viel sehen. Aber die unsichtbare Welt, die hat eine ganz andere Dimension. Elia ist ja nicht gestorben, er ist ja in den Himmel gefahren, in einem feurigen Wagen. Und auch wir auch jetzt hier in dieser Geschichte oder in dieser Begebenheit werden feurige Wagen und Rosse genannt. Und auch Gott, heißt es in Jesaja 66,50, denn siehe, der Herr kommt im Feuer heran, wie der Sturm sind seine Wagen, um in Glut seinen Zorn auszulassen und seine Drohungen in feurigen Flammen. Hier geht es um Feuer, hier geht es um eine Kraft, hier geht es um ein Element, das uns Angst macht. Feuer ist was Gefährliches, sagen unsere Kinder auch immer, pass auf, ich spiele nicht mit dem Feuer. Und wenn ich meinen Sohnemann erwische, wie er dann mit dem Feuerzeug rumhantiert und versucht, irgendwas, irgendwelche Sachen anzukokeln, das sind gefährliche Dinge. Die können einen großen Ausmaß bewerkstelligen. Aber dieses Feuer, was Gott hat, das Feuer, was da beschrieben wird mit den Rosten und Wagen, es ist ein Anzeichen für den Dienern, dass hier eine Macht, ein Element am Werke ist, das über all dem, was hier auf dieser Erde ist, was wir als Material, als Menschen kennen. Und Gott möchte uns auch, dass wir unsere Augen öffnen für Dinge, die uns vielleicht in unserem Leben vielleicht als ein bisschen suspekt erscheinen, die übernatürlich sind. Ich rede nicht davon, dass wir unsere Augen jetzt öffnen für Dinge, die jetzt unbedingt ein Ross, ein Wagen sind oder Dinge halt, wo wir irgendwas Übernatürliches leben, sondern für die Dinge, wo Gott in unser Leben arbeitet und wirkt. Wenn wir glauben, wenn wir wissen, dass Jesus in unser Herzen ist, wenn wir auf der richtigen Seite sind, wenn Gott mit uns ist, wenn wir den Herrn haben, der wird in unseren Dingen Sachen passieren lassen, die nicht alltäglich sind, die nicht normal sind, in Anführungszeichen. Und ich sage immer wieder, es gibt keine Zufälle. Gott hat alles in seiner Hand. Er stellt Menschen dahin, wo sie hinstellen oder wo sie sein müssen. Er gibt uns Leute, mit denen wir ab und zu auch Probleme haben. Aber es hat eine gewisse Dynamik, wo Gott uns auch schleifen möchte. Er will wissen, wie reagieren wir in diese und dieser anderen Situation. Er lässt unsere Augen auch öffnen oder er öffnet unsere Augen auch für Dinge, dass wir erkennen, dass dieser Glaube, den wir haben, er steht über alles andere. Es ist kein toter Glaube. Und wie dieser Knecht es gesehen hatte, sollten wir das auch in unser Leben aufnehmen. Lasst uns unsere Augen öffnen für dem, wie Gott an und mit uns arbeitet. Wir können, es ist ja manchmal so im Alltagstrott, man läuft durch den Tag, man hat vielleicht irgendwelche Scheuklappen auf und man freut sich, dass es abends ist, dass man ins Bett kann. Und man hat vielleicht einige kleinere Dinge nicht beachtet. Man hat sie übersehen. Aber wenn man im Bett liegt und vielleicht nochmal den Tag Revue passieren lässt, dann werden uns vielleicht einige Kleinigkeiten auffallen, wo wir wirklich Gott sagen müssen, ja Gott, wirklich, da hast du jetzt in dieser Situation, in diesem Moment hast du reagiert. Da hast du irgendwas getan, womit ich nicht gerechnet habe. Was passiert ist, was nicht, ja, ich will mal sagen, in Anführungszeichen, wie gesagt, nicht normal ist. Und Gott öffnet uns die Augen. Er lässt es erkennen, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist. Und nun geht es weiter in der Begebenheit. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und jetzt wird es brenzlig. Jetzt kommen sie runter. Das Erste ist natürlich sehen, dass da jemand ist. Der Knecht sieht, okay, ja, wir sind in Sicherheit. Da sind ja so viele, die hier unterwegs sind, so viele Rosse und Wagen. Aber jetzt wird es brenzlig. Jetzt kommen sie runter und jetzt wird es heiß. Gleich soll der Zugriff geschehen und gleich könnten sie halt gefangen genommen werden. Und Elisa tut wieder dasselbe, er betet und Gott lässt sich bitten und er tut nach dem, was Elisa ihm gebeten hat, nach seinen Worten. Und das wollte ich nochmal betonen, nach dem Wort Elisas. Nach dem Wort Elisas. Und wo sie runterkommen, da sind sie mit Blindheit geschlagen. Und Elisa spricht zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach, ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Nun stellt sich die Frage, ist das jetzt eine Lüge, die Elisa jetzt gebraucht, um die Soldaten irgendwie in Irre zu führen? Ich meine, sie haben die ihm nicht erkannt, nicht gesehen. Wir können Blindheit in zwei Definitionen teilen. Entweder Blindheit wirklich, blind, schwarz, gar nichts vor Augen. Oder die andere halt Blindheit, wo Gott einem wirklich offenen Auges laufen lässt, aber wir nicht erkennen, was los ist. Die Israeliten haben ein Tuch, eine Decke vor den Augen, wo sie nicht erkennen, dass es Jesus ist, der im Alten Testament ist. Blindheit. Du kannst blindes oder sehendes Auge kannst du in Gefahr laufen, in den Tod laufen. Also man kann Blindheit immer wieder anders definieren. Und Elisa spricht, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach, ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. War es eine Kriegslist? Ich erkläre mir das so, also die Blindheit wurde genutzt, dass Elisa diesen Prozess abschließen konnte. Also er konnte sie, die Soldaten, nehmen, er konnte mit ihnen dahin gehen, weil sie ihn ja nicht erkannt haben. Und bis dahin, wo sie ihn nicht erkannt haben, war das ein Prozess. Und erst dann, wo ihnen die Augen aufgemacht wurden, haben sie ihn erkannt. Und so lang konnte er sie führen und lenken, wie er wollte. Und er führt sie nach Samaria. Er führt sie dahin, wo der König war. Und er lässt sie dahin gehen, wo sozusagen die Hochburg, wo die Hochburg der Soldaten, die Hochburg des Landes war, sozusagen ins Herz des Landes. Und da ging gar nichts mehr. Also das Heer, was mit ihm ging, mit Elisa ging voraus. Sie folgten ihm blinden Augens. Und er ging und er kam sozusagen mitten ins Herz des Landes. Und da gab es auch kein Erinnern für sie. Nun war es vorbei für die Soldaten. Die Soldaten, die eigentlich sie vorbereitet hatten, um den Elisa mitzunehmen, die waren jetzt in der falschen oder in der anderen Hand. Die Augen werden ihnen geöffnet. Sie erkennen jetzt Elisa. Das ist der Mann, den wollen wir. und sehen aber, wir können nichts tun, weil der König stand da, die Soldaten alle drum zu. Sie waren wahrscheinlich waffenlos, weil ihnen die Waffen wahrscheinlich abgenommen wurden. Auf jeden Fall, sie konnten nichts mehr tun. Und als der König dies sah, dann natürlich, was ist der erste Gedanke des Königs? Der erste Gedanke des Königs war, jetzt habe ich euch, was kann ich tun, damit, ja, um den Feind sozusagen zu schwächen, ihm irgendwas anzuführen, wo er halt leidet. Und er möchte sie gerne töten. Und Elisa spricht dagegen. Der König fragt, mein Vater, soll ich sie töten? Elisa hatte sogar einen bestimmten Namen. Er hat einen bestimmten Stellenwert beim König. Er wird mit Vater angesprochen. Wahrscheinlich war er auch schon ein bisschen älter. Und er fragt, soll ich sie töten? Wie einfach ist es doch, wenn eine Ratte in der Falle ist und man kann die Ratte töten. Ist ganz einfach. Aber eine Ratte, die unterwegs ist, ist schwieriger zu töten. Und so ist es ja ein einfaches, jemanden, den man direkt vor der Nase hat, sofort was zuzufügen. Und so wollte also auch der König. Wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, wenn wir uns die Gedanken unserer Könige, unserer, ich will mal sagen, unserer Regierung ein bisschen Revue passieren lassen, wie identisch oder wie gleich sind die eigentlich mit diesen Begebenheiten, die halt damals stattgefunden haben. Man versucht mit Waffen Frieden zu stiften. Man versucht alles Mögliche zu tun, um irgendwas rauszupressen, was zum Vorteil des eigenen Landes ist. Man versucht Dinge anzuschubsen, wo es den anderen schlechter geht als mich, wo es dem anderen Volk, dem anderen Land, wo das andere Volk ausgebeutet wird. Und man stellt sich höher und sagt, ja, weil ich aber jetzt hier lebe, nehme ich mir das Recht. Die Gedanken sind nicht neu, die sind so alt, wie die Menschheit eigentlich ist. Aber in Sprüche 25, 21 lesen wir, hat dein Feind Hunger, gib ihm zu essen. Hat er Durst, gib ihm zu trinken. So sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Also wir sollen anders mit unseren Feinden umgehen. Wir haben nicht das Recht, über den anderen zu regieren. Wir haben nicht das Recht, über den anderen zu richten, so wie es uns gut dünkt. Weil er jetzt gerade hier ist, kann ich dem das und das antun. Nein, wir sollen unserem Feind, sollten wir Essen und Trinken geben, damit wir feurige Kohle sammeln auf sein Haupt. So sagt Elisa, du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denen, die du mit dem Schwert und Bogen gefangen hast? Also Elisa ist dagegen. Er weiß, wie sich's gehört, mit den Menschen umzugehen. Er kennt die Botschaft Gottes. Er weiß, dass das Leben eines Menschen, dass es nicht nichtig ist, dass es nicht einfach so dahingelebt ist, dass es keinen Wert hat, sondern jedes einzelne Menschenleben hat Wert. Jeder einzelne Mensch auf dieser Erde hat einen Wert. Egal in welcher Situation er sich befindet, aber jeder hat einen Wert. Und bei Gott ist dieser Wert noch größer. Und so sagte ihm, setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Also mit meinen Worten würde ich es vielleicht so umschreiben, aus einem Speer wurde eine Gabel, aus einem Schwert wurde ein Messer. Sie konnten sich hinsetzen, durften essen und sie haben sich von den gegnerischen her, also von den Israeliten, haben sich bewirten lassen. Und wenn wir uns unser Leben Revue passieren lassen, wenn wir unsere Dinge, die wir getan haben, nochmal vor Augen halten, wo unsere Überlegungen waren, was wird nach dem Tod, Und so wurde aus Tod wurde Leben. Aus einer Leere wurde eine Fülle. Und aus diesen Angriffen wurde ein Waffenstillstand. Wenn wir uns besinnen bei dem, was wir oder wie wir gehandelt haben, wie wir gelebt haben oder was wir getan haben, aber jetzt mit Jesus, mit Gott gehen, dann ist es ein komplettes Umdrehen. Wir, die wir mit Ach und Krach, mit Gewalt und mit unserem ganzes Innerste uns aufgebäumt haben, wir bekamen die Liebe zu spüren von Jesus. Wir bekamen zu essen, wir bekamen zu trinken und wir haben unser ganzes Innerstes, was eigentlich auf eine bestimmte Ausrichtung hatte, und das war halt dieses Negative, das war immer dieses Böse, dieses, wenn es auch nicht bei jemandem böse ist, aber es war immer die Erfüllung unserer selbst, dieses egoistische Denken. Es hat sich durch Jesus, durch die Liebe Jesus, durch Gott, hat sich verändert. Gott, der uns sieht, wie wir uns zu verhalten haben, der weiß, wie es in unserem Herzen geht, eröffnet uns die Augen für Dinge, die in unserem Leben schieflaufen. Wir als Christen, wir leben unser Leben, wir sind nicht perfekt. Wir haben unser eigenes Fleisch und Blut, das Wünsche hat, das Bedürfnisse hat, das fallen kann, sündigen kann. Aber Gott möchte unsere Augen öffnen. Gott möchte unsere Augen öffnen für unsere Lebenssituation, für die Dinge, die um uns herum passieren, für unsere Sünden, die wir getan haben, ob sie jetzt bewusst oder unbewusst sind. Er möchte mit uns in Interaktion treten und er spricht auch zu uns. Er gibt uns die Liebe, die wir brauchen, aber er möchte auch, dass wir einsehen, dass wir nicht so gehandelt haben, wie er es sich von uns erwartet hat. Die Bibel ist unsere Richtschnur, ja. Aber unser Leben zeigt öfters mal ganz andere Dinge. Die zeigt ab und zu mal ganz andere Gesichter. Aber Gott möchte uns immer wieder die Augen öffnen. Er sagt uns, ich liebe dich und weil ich dich liebe, habe ich meinen Sohn Jesus ans Kreuz gegeben. Ich habe für deine Sünden habe ich bezahlt. Und ich möchte, dass du dich in Zukunft, ja, du siehst es wieder ein, du hast gesündigt, steh wieder auf, geh weiter. Ich möchte, dass du in Zukunft darüber nachdenkst. Ich werde dir auch immer wieder die Augen öffnen, aber sei bereit dafür. Verfall nicht in Panik, verfall nicht in Trübsal, verfall nicht in Situationen, wo du mich als derjenige hinstellst, der verantwortlich ist für die Situation, für deine Sünden. Du bist es selber. Aber ich mache dir die Augen auf. Ich sensibilisiere dich für das, was du jeden Tag tust. Ob das die kleinen Sünden sind, ob das die großen Sünden sind, ob das deine Gedanken sind, wo du sündigst, ob das die Sünden sind deinen Nächsten gegenüber. Ich mach dir die Augen auf. Und wenn wir uns das Bild betrachten von Jesus, dass er gekommen ist, dass er gestorben ist für alle Sünden, dass er die Augen aufgetan hat der Menschen, die sich Christen nennen, für ihn, dass er die Sünden aller Menschen, die gestorben sind, die jetzt leben und noch in Zukunft leben werden und geboren werden, dann dürfen wir gewiss sein, dass auch diejenigen, die Jesus noch nicht haben, dass er ihnen auch die Augen offen machen möchte. Dieser junge Mann, mit dem ich geredet habe, er sagt, ich bin Atheist. Ich bin Atheist. Aber trotzdem glaube ich an die Wissenschaft. Und naja, wenn ich die Treppen hochlaufe, glaube ich auch, dass da hinter mir irgendwas ist, was ich nicht sehen kann. Es gibt keinen Atheisten. Es gibt keinen Atheisten. Er hat die Ewigkeit eines jeden Menschen in sein Herz gelegt. Und jeder Mensch ist auf der Suche nach einem Wesen, nach einem Allmächtigen über sich, der ihm eine gewisse Liebe gegenüberbringt. Er möchte ein Wesen, ein Gott über sich, wo er angenommen wird. Ein Allah, der so weit entfernt ist, mit dem habe ich keine Verbindung. Jeder Mensch auf der Suche nach einem Gott, einem Allmächtigen, der alles weiß, der einem die Augen öffnen kann für Dinge, die im Rum passieren, die nicht von dieser Welt sind. Und es ist die Sehnsucht nach Liebe. Und Gott ist die Liebe. Und mit dem wollte ich auch gerne schließen. Amen.